Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich nehme euch heute mit auf eine Entdeckungsreise und wir versuchen gemeinschaftlich die Frage zu beantworten: Wer ist der Gottesknecht? Und ich gebe zu, der heute für die Predigt vorgeschlagene Text ist ein Text, der mir so direkt eigentlich wenig zu sagen hat. Ihr kennt das auch, oder? Da gibt es Texte in der Bibel, die lesen wir und wow, die Gedanken sprudeln nur so. Der Text aus Jesaja, der nach der Losung 2022 als Basis für die heutige Predigt dienen soll, erscheint in erster Linie für jemand anderen geschrieben worden zu sein, aber für mich, was habe ich damit zu tun? Und dennoch lohnt es sich doch immer, mit jedem Text zu befassen. Manchmal verstecken sich verborgene Schätze in Passagen der Bibel, die nicht gleich offen daliegen. Und wenn diese Schätze gefunden und offenbart werden, so erkennen wir dann ganz auf einer ganz besonderen Weise ihren Wert. Also lassen wir uns doch auf diesen Text einmal ein und hören darauf, was uns der Heilige Geist dazu eröffnet. In der Elberfelder Übersetzung ist der Text aus Jesaja 49 mit »Der Knecht des Herrn«, Licht für die Heiden und Heil für Israel überschrieben und so ähnlich auch die Übersetzung nach Dr. Martin Luther. Die Schlachterübersetzung tituliert, der Messias offenbart sich als Knecht des Herrn. Und modernere Übersetzungen sind etwas vorsichtiger. Die Hoffnung für alle wählt die Überschrift der Diener des Herrn, ein Licht für alle Völker. Und die Gute Nachricht Bibel schreibt, eine neue Aufgabe für den Bevollmächtigten Gottes. Und noch viel allgemeiner in Neues Leben, die Bibel, der Auftrag des Dieners Gottes. Um wen geht es hier nun? Wer ist nun der Knecht Gottes und um wem dreht es sich denn hier? Zunächst lehrt es uns, dass wir nicht so viel um die nachträglich ergänzten Überschriften über Bibeltexte geben sollen. Sie können uns suggestiv in eine Richtung bringen, die uns in unseren Gedanken einengt. Ebenso vorsichtig sollten wir mit Übersetzung und Übertragung umgehen. Also ich bin dankbar dafür, dass wir diese haben und dass wir über eine Vielfalt von Bibelübersetzungen und Übertragungen haben und uns ein Bild machen können. Nicht jeder von uns ist in der Lage, Latein, Griechisch und Hebräisch zu lernen, um möglichst nah am Wort zu sein. Vor vielen Jahren durfte ich mal einige Tage im Krankenhaus verbringen und mit mir im Zimmer lag ein gläubiger Moslem, der jeden Tag im Koran gelesen hatte und in Richtung Mekka betete. Ich hatte ihn gefragt, ob er mir mal ein wenig aus dem Koran vorlesen könne. Er tat's und ich unterbrach ihn relativ schnell. Ja, ich habe so gar kein Wort verstanden und wollte wissen, was er da gelesen hat. Traurig. Er hat nämlich nichts von alledem verstanden. Für einen streng gläubigen Moslem sei es nicht erlaubt, den Koran aus dem Arabischen zu übersetzen. Es könnte eine Aussage verfälscht sein. Und lächelnd fügte er hinzu, dass er im Allgemeinen als Fundamentalist bezeichnet wird. Naja, ich kann seine Argumentation gut nachvollziehen und dennoch bin ich dankbar darüber, dass die Bibel in viele Sprachen übersetzt wurde und wir durch das Studium der Schrift zu mündigen Christen werden können und nicht auf Aussagen weniger Prediger und Pastoren beschränkt sind. Ja, das ist ein großes Vorrecht, eine gute Chance, aber auch eine große Verantwortung für jeden Christen. Denn jeder Christ hat die Verantwortung, die Übersetzung und Übertragung zu validieren und niemals nur eine zu nutzen, es sei denn, es sind die Urschriften in den Originalsprachen. Und jeder Christ hat die Verantwortung, die gehörten Predigten am Wort zu spiegeln und dahingehend zu überprüfen. Nach meiner Ansicht ist es eben nicht so, dass das Gesagte eines Predigers bitteschön direkt vom Heiligen Geist kommt und daher nicht kritisiert werden darf. Oft mischen sich in die Gedanken auch eigene Gedanken, Erfahrungen, Erziehungen und eingeschliffene, manchmal auch falsche Richtungen, mit denen auch Prediger und zumindest ich zu kämpfen haben. Wir müssen uns eben gegenseitig stützen und helfen. Und ja, wir sind leicht vom eigentlichen Thema abgewichen. Und dennoch war mir dieser kleine Ausflug wichtig, um zu klären, warum wir uns nun die Frage stellen dürfen, um wen geht es hier im Text? Geht es um Jesaja, der hier von sich selbst redet? Um Jesus? Um das Volk Israel? Oder gar um mich persönlich? Ich denke, besonders in den alttestamentlichen Schriften wird Gottes Denken und Handeln deutlich. Und wir dürfen davon ausgehen und sogar sicher sein, dass die Propheten des Alten Testamentes einen ganz besonderen Draht zu Gott, den Vater, hatten und damit uns einen sehr direkten Einblick und Nähe zu Gott geben. Der Vers aus Jeremia, also aus Jeremia 31, Vers 3, ist vielen Menschen in schweren Situationen zu einem Trost geworden. Dieser Vers wurde in erster Linie dem Volk Israel zugerufen. Gilt uns dennoch, weil wir durch Jesus zu seinem Volk gehören. Als Teil einer Gemeinschaft gilt die Zusage auch für jeden Einzelnen. Na, und wie lautet nun der Vers aus Jeremia 31? Im Vers 3 steht: Der Herr ist mir erschienen von Ferne, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Übrigens klingt der Vers in der Hoffnung für alle für mich viel flacher, auch wenn die Aussage in etwa dieselbe ist. Und zwar steht da: Ich bin ihnen von Ferne erschienen und habe zu ihnen gesagt, ich habe euch schon immer geliebt und darum bin ich euch stets in Güte begegnet. Und so ist auch jede Übersetzung und Übertragung in unseren Empfindungen und auch immer so geprägt, von dem geprägt, was wir kennen und woran wir uns erinnern oder mit dem wir aufgewachsen sind. Der Wortlaut von Luther war lange Zeit der einzige, den ich kannte. Und auch der Wortlaut, auf den man uns als Kinder getrimmt hat, es sei der einzig richtige. Nun ja, wie dem auch sei, Prägungen beeinflussen uns, müssen aber an der einen oder anderen Stelle auch überdacht werden. Also, wenn wir nun den Text zusammen lesen, hört offen zu, lasst uns erst im Anschluss überlegen, wem diese Aussagen gelten. Und ich lese aus Jesaja 49, die Verse 1 bis 6, und nutze dazu die Lutherbibel von 2017. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinen Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeite vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn ist bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Wie man den Text nun liest und auf wen wir diesen Text nun beziehen, der Handelnde ist Gott, der Herr. Er hat seinen Plan und schon vor der Geburt seines Dieners feststand. Und ich glaube, das gilt nicht nur für die Person, für die dieser Text in erster Linie galt, das gilt für uns alle. Gott hat einen Plan für dich und für mich. Nicht so, dass wir die Hände in den Schoß legen können und uns seinen Plan gedankenlos hingeben können. Nein, wenn er uns beruft, müssen wir schon Ja sagen, oder? Naja, oder wir können auch Nein sagen. Aber Gott hat seinen Plan für dich und für mich. Und für die wenigsten von uns ist das gleich der auffälligste Plan. Wir müssen nicht gleich die Welt retten. Aber es ist sicher, dass der Welt etwas fehlen würde, wenn du nicht dabei wärst. Wie groß der Aktionsradius dabei ist, ist total unerheblich. Ist es eine Person? Ist es die Familie? Ist es der Arbeitsplatz, die Stadt, das Land, der Kontinent? Und da geht es um Einfluss und nicht um Macht. Sei dir sicher, wenn es dich nicht geben würde, würde der Welt etwas fehlen. Und ich denke, wenn du in diesem Bewusstsein aus diesem Gottesdienst gehst, hast du schon etwas Wesentliches mitgenommen. Also noch einmal, sei dir sicher, wenn es dich nicht geben würde, würde der Welt etwas fehlen. Gott kannte dich schon vor deiner Geburt und hatte einen Plan für dich. Und wenn du dich fragst, warum bin ich auf dieser Erde, an welcher Stelle würde etwas fehlen, wenn ich nicht da wäre, na, denke mal über deine Mitmenschen nach. Und ich bin mir sicher, wenn du ein wenig überlegst, fällt dir etwas ein. Dir fällt etwas ein, wofür jeder Mensch, den du kennst, wichtig ist. Warum gehst du dann so hart mit dir selber um? Ich glaube aber fest daran, dir fällt etwas ein, wofür du selber stehst. Und was mich immer so traurig stimmt, wenn die Hauptfrage in unserer Gesellschaft ist, was habe ich davon? Daher fehlen oft schon ehrenamtliche Mitarbeiter, ohne die viele soziale Dienste gar nicht mehr funktionieren. Was habe ich davon, wenn ich im Straßenverkehr oder in der Personenschlange jemand vorlasse? Diese Frage macht unsere Gesellschaft krank. Und die Frage, was habe ich davon, reicht selbst bis in die Gemeinde hinein. Was habe ich davon, wenn ich in die Gottesdienste unserer Gemeinde gehe? Was habe ich von der Predigt? Was habe ich von der Gemeinschaft? Mein Platz in der Gesellschaft und in der Gemeinde sollte davon geprägt sein. Was haben die anderen davon? Ich bin oft schon aus einem Gottesdienst heimgegangen und habe mich gefragt, was er mir gebracht hat, ohne daran zu denken, wer sich eigentlich darüber gefreut hat, dass ich da war. Vielleicht sollten wir uns das öfter sagen. Du fehlst, wenn du nicht da bist. Was ist Gottes Plan für dich? Was ist Gottes Plan für mich? Gottes Plan für dich in der Gesellschaft und in der Gemeinde. Sei dir sicher, Gottes Plan für dich ist in erster Linie nicht der, dass du etwas davon hast. Bist du der Knecht Gottes? Wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir ihm gehorsam sind, dann sind wir ja sowas wie ein Gottesknecht, oder? Nun ja, Knecht klingt so in etwa wie Sklave, und wenn sich alles unter Gottes Willen beugt und am Ende Gott das letzte Wort hat, dann ist es ja nicht weit her. Jesus lehrt uns aber auch, dass wir in einer etwas anderen Beziehung zu ihm sein dürfen oder eine etwas andere Beziehung zu ihm haben dürfen. Wir sind seine Kinder, seine Erben oder auch Freunde, wie es in Johannes 15, Vers 14 und 15 steht. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Und der Vers 16 passt dann auch wieder zum heutigen Predigttext. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet im Namen, er es euch gebet. Du bist erwählt. Und wir wissen nun, dass unser Gott das bereits vor deiner Geburt getan hat, also dich und mich erwählt hat. Und ich kann nicht einfach so schnell aufhören zu lesen, weil der nächste Vers in Johannes auch schon wieder so toll ist, dass er einer ganzen Predigt würdig wäre. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Nun lasst uns das mal machen, dann erkennen wir sehr schnell, was wir davon haben, in der Gemeinde zu sein und zu den Gottesdiensten zu kommen. Übrigens, schön, dass du heute hier bist und ich nicht vor leeren Stühlen reden muss. Mir jedenfalls habt ihr damit schon eine Freude gemacht. Zum Gottesdienst zu kommen ist unter vielen anderen auch eine Wertschätzung für den Prediger bzw. denjenigen gegenüber, die im Gottesdienst mitwirken. Ist das nicht schon ein Liebesdienst, auch wenn du nichts aus diesem Gottesdienst mitnehmen kannst und nichts davon hast? Ich habe etwas davon, dass du hier bist. Also wenn wir nicht Gottes Knechte sind, weil wir ja seine Freunde sind? Von wem ist dann primär im Text die Rede? In Vers 3 wird es ja direkt gesagt, und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Da ist tatsächlich eine Berufung des Volkes Israels, und Israel, die Juden, sind auch stolz darauf, Knechte Gottes zu sein, diejenigen zu sein, die an der Nabelschnur des Herrn hängen. Und das ist eine große Wertschätzung für das Volk. Es war damals eine Auszeichnung, ein Knecht mit hoher Persönlichkeit zu sein. So mancher Knecht des Kaisers war über so manchem Bürger angesehen. Knecht zu sein war seinerzeit längst nicht so negativ belastet, wie der Begriff heute ist. Die Juden können also stolz darauf sein, wenn sie sagen können, wir sind Knechte des Höchsten. Sie zeigen es gerne. Sie leben nach den besonderen Geboten und grenzen sich von anderen ab. Dort sind die Heiden und wir sind die Knechte des Höchsten. Ebenso gehört die Ablehnung der Juden auch dazu. Aus der Antike bis hin ins Dritte Reich und auch heute noch immer Judenverfolgung. Sein Volk wird auf dieser Erde unterdrückt. An diesem Volk verherrlicht sich unser Gott. Du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Dieses kleine und bedrängte Volk hat bis heute überlebt. Dieses Volk hat bis heute Bestand, trotz der massiven Anfeindung, auch heute noch in direkter Nachbarschaft. An dieser Stelle wird verdeutlicht, dass der Herr am Ende seine Hand über sie hält und nicht untergehen lässt. Auch dann, wenn sich sein Volk von ihm abgewandt hat und wenn sein Volk die Gebote übertritt und ihn vergisst. Auch dann lässt Gott sein Volk nicht fallen. Die Situation, in die Jesaja schreibt, ist 586 vor Christus, als es zur Katastrophe kam, vor denen die Propheten immer gewarnt hatten. Die Babylonier sind über Israel hergefallen, haben das Land verwüstet und alle nach Babylon verschleppt, die lesen und schreiben konnten. Trotz dieser heftigen Strafe ist die Geschichte mit Gott nicht zu Ende. Und genau da hinein ist der Vers 5 an den Knechten gerichtet. Und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Gott lässt sein Volk nicht verrotten, auch wenn es die Strafe durchlebt. Auch in dieser Verfolgungslage hat Gott seinen Plan, der dem Volk Kraft und Zuversicht gibt. Den Juden kam es so vor, als wäre es das Ende. Sie dachten, es wäre alles vorbei, kein Land mehr, kein Tempel mehr. Nein, jetzt kommt Gott daher und redet vom Heil. Weil Gott seine Zusage gegeben hat, ist nichts verloren. Es gibt eine neue Chance und der Gottesknecht soll dafür sorgen. Und auch hieraus erwächst ein großer Trost für uns. Wenn Gott dich erwählt hat, lässt er dich niemals wieder los. Er steht zu seinem Wort. Ganz egal, was du tust, wir lesen es in der Bibel, dass Gott sein Volk gestraft hat. Wir wissen, dass es den Juden oft nicht gut erging bis heute, aber Gott lässt seine Knechte nicht los. Weil unser Gott ein treuer Gott ist. Und das gilt auch als Zusage für dich. Er hält dich fest, er steht zu dir, auch wenn du dich von ihm abwendest. Du darfst dich darauf verlassen und dankbar dafür sein. Ja, für unsere Frage, wer ist denn nun der Gottesknecht, sehen wir hier eine Irritation. Wenn in Vers 3 davon die Rede ist, dass Israel der Gottesknecht ist, so soll nun der Gottesknecht zu Israel gesandt werden? Also kann Israel doch dann nicht der Gottesknecht sein? Oder haben wir das Wort Israel nur falsch verstanden? Israel bedeutet übersetzt Gottesstreiter. Hat hier der Knecht Gottes nun einen Titel bekommen? Und so richtig gut ging es dem Gottesstreiter oder Gottesknecht wohl auch nicht. Da ist jemand, für den Gott einen Plan hatte, der von Gott direkt ausgestattet wurde und dennoch sagt er von sich in Vers 4a, ich aber dachte, ich arbeite vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Und das ist ein Punkt, an den unheimlich viele Gottesmenschen gekommen sind. Zum Teil in die totale Resignation. Und da ist ein Mose, der das ganze Volk aus Ägypten herausgeführt hat und viele Wunder Gottes direkt miterlebt hat. Und wir lesen es im 4. Mose 11 bis 15? Warum tust du mir das an? Fragte er den Herrn. Ich bin zwar dein Diener, aber musst du mir wirklich die Verantwortung für dieses ganze Volk aufhalsen? Hast du denn kein Erbarmen mit mir? Bin ich etwa eine Mutter dieser Menschen? Habe ich sie zur Welt gebracht? Oder bin ich ihr Pflegevater? Wie kannst du von mir verlangen, dass ich sie wie ein Säugling auf den Arm in das Land trage, das du ihren Vorfahren versprochen hast? Sie weinen und flehen mich an, gib uns Fleisch zu essen. Woher soll ich denn Fleisch für Hunderttausende von Menschen nehmen? Ich kann die Verantwortung für dieses Volk nicht länger allein tragen, ich halte es nicht mehr aus. Wenn es so weitergehen soll, bring mich lieber gleich um. Ja, erspar mir dieses Elend, wenn dir etwas an mir liegt. Oder Elia, von dem heißt es in 1. Könige 19, Vers 4, zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er, lass mich sterben. Oder Jeremia in Jeremia 20, Vers 7, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen, du bist stärker als ich und hast den Kampf gewonnen. Und nun werde ich lächerlich gemacht, Tag aus, Tag ein, und alle verhöhnen mich. Ja, das sind nur wenige Beispiele, wie diese großen Gottesmänner ihre Tiefpunkte haben und an ihren Aufgaben verzweifeln. Sie kommen an einen Punkt, an dem sie sagen, es reicht, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber das Schöne ist, in diesem Fall wendet sich Gott von seinen Knechten nicht ab. Er hält zu ihm, baut ihn auf und präsentiert eine Lösung. In keinem Fall sagt er, du hast versagt, ich kann dich nicht mehr gebrauchen. Und das ist toll, nicht? Wie oft habe ich gesagt, ich will nicht mehr. Welchen Sinn macht das noch? Gemeindeleitung belastet nur noch. Reiten wir hier vielleicht ein totes Pferd? Und warum machen wir die Arbeit noch? Warum halten wir an dieser Gemeinde noch fest? Komm her, nimm das Amt von mir und mir geht's besser. Warum stecken wir hier in Erkenschwick noch Energie rein? Es lassen sich doch sowieso keine Menschen mehr ansprechen. Und wir machen uns doch eher zum Gespött. Herr, entlasse mich aus dieser Verantwortung. Und was macht Gott? Er lässt uns nicht raus. Er nimmt uns diese Verantwortung für diese Gemeinde und für diese Stadt nicht. Nun, wenn das so ist, dann dürfen wir seine Zusage mitnehmen. Ich habe hier aus Vers 4 nur den ersten Teil gelesen. Weiter lesen wir ab Vers 4b. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn ist bei meinem Gott. Bei aller Resignation dürfen wir uns gewiss sein, mein Lohn ist bei Gott. Der Herr lässt uns nicht fallen. Und so resigniert wir auch sind, wie es die großen Gottesstreiter in der Bibel auch immer wieder waren, Gott hat sie nicht fallen gelassen und er wird auch uns nicht fallen lassen. Wir resignieren oft, weil wir keinen Erfolg in unserem Mikrokosmos sehen. Gott sieht das Ganze und führt uns zum Ziel und will uns dabei als Werkzeug gebrauchen. Er ist eben kein Konzernchef, der seine Mitarbeiter am Erfolg bewertet. Das Einzige, was er von uns verlangt, ist Treue und Loyalität. Also halte an Gott fest, wenn du in solcher Situation bist. Vertraue auf Gott. Ich habe mal den Satz gehört, der hier vielleicht ganz treffend erscheint. Er kann aus unserem Mist Dünger machen. In diese Resignation des Gottesknechtes hinein nimmt Gott ihn also auch nicht den Auftrag weg, sondern was macht er? Er legt noch eine dicke Schippe drauf. Er soll nicht nur das Volk zurückführen, nein, er erweitert diesen Auftrag in unermessliche Dimension. Vers 6, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Gottes Liebe sprengt die Grenzen. Es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen Heiden und Juden. Das, was wir Menschen in der Politik immer wieder versuchen und manchmal scheitern, hat die Liebe Gottes durch seinen Sohn vor circa 2000 Jahren schon erreicht. Die Globalisierung seines Volkes. Sein Heilsplan erstreckt sich über alle Völker der Erde und lässt niemanden aus. Ist das nicht eine tolle Botschaft, die wir aus diesem Text mitnehmen können? Das war ganz sicher zur Zeit Jesajas eine Aussage mit Sprengkraft. Das Heil Gottes galt doch nur für ein Volk. Jedes Volk war für sich und wenn sie sich begegneten, gab es eher Krieg als Heil. Und plötzlich soll dieser Heilsplan auch für Babylon gelten? Wir Menschen bringen Ordnung in diese Welt, wenn wir die Gesellschaften in Kategorien einordnen. Unterschiedliche Familien, die ein soziales Gefüge darstellen, grenzen sich gegenseitig ab. Städte und Gemeinden tun das. Die Gemeinde hat diese Ausrichtung, die andere Gemeinde hat diese. Und will man zwei Gemeinden fusionieren, kommt meist eine dritte dabei heraus. Ja, weil man einfach nicht zusammenfindet. Das funktioniert bei uns Menschen scheinbar nicht anders. Lieber abgrenzen als zusammenfinden. Der Balkan ist hierfür ein gutes Beispiel und naja, Bayern möchte auch nicht gern zu Deutschland gehören. Gott ist da anders. Er überwindet Grenzen und bildet eine Einheit. Die Einheit der Christen. In seinen Augen sind alle Jesu Nachfolger gleich, ganz egal, für wen die menschengemachten unterschiedlichen Ausrichtungen stehen. Und das ist eine tolle Botschaft. Wenn das Wir, welches uns von anderen Gruppen abgrenzt, überwiegt, dann kann das üble Folgen haben, bis hin zum Krieg. Gott überwindet das. Der Gottesknecht bekommt den Auftrag, diese Situation herzustellen. Na, von wem kann denn hier nur die Rede sein, wenn Gott hier in Vers 4, 6b sagt, sondern ich habe dich zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Jesaja wird sich nicht anmaßen, so über sich zu reden. Er kann nur auf den einen hinweisen, der das Heil für die ganze Welt bringt, Jesus. Und hier fügt sich alles zusammen. Vom Mutterleib an berufen, begabter Redner, sein Mund ist ein scharfes Schwert, ein gescheiterter und verhöhnter Mensch gibt später seinen Jüngern den Auftrag, geht hin in alle Welt, das Heil für die Welt oder das Heil für die Welt zu sein. Was für ein Auftrag! Dieser kann niemals an einen Menschen ergangen sein. Alle diese Eigenschaften und Handlungen von Jesus finden wir bereits im Text, der mehr als 500 Jahre vor seiner Geburt aufgeschrieben wurde. Der Heilsplan stand schon lange fest, bevor Jesus diese Erde betreten hat. Auch wir dürfen dazugehören, obwohl wir keine Juden sind. Jesus durchbricht alle Grenzen und bringt das Heil für dich und mich. Das ist großartig, nicht? Jesus, der Knecht Gottes, im Dienst für dein Heil. Amen.